ARD.
Was ist denn dann die Folge? Kauft nicht mehr bei Juden? Das hatten wir alles schon mal.
Das hat heute Jens Spahn, der Unionsfraktionschef, zu den Plänen der EU-Kommission gesagt, Handelssanktionen gegen Israel zu verhängen.
Und heute Mittag hat die EU-Kommission ihre Vorschläge dazu vorgelegt. Welche Sanktionen es geben soll, erklärt gleich unsere Korrespondentin aus Brüssel.
In London ist heute US-Präsident Trump und wie es im Moment um die NATO-Unterstützung der USA steht, dazu hören wir Einschätzungen einer Expertin für transatlantische Sicherheitsbeziehungen.
Außerdem haben Kollegen von Panorama 3 recherchiert, wie Krankenhäuser bei uns im Norden für den Zivilschutz ausgerüstet sind. Hallo, ich bin Janine Albrecht.
Und ich bin Tarik Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 17. September um 15.30 Uhr. Und das ist heute der zweite Tag der Bodenoffensive Israels in Gaza-Stadt, wo noch Hunderttausende Menschen sind.
Von denen mittlerweile aber auch viele versuchen, aus der umkämpften Stadt zu fliehen.
Wir haben ja schon heute in unserem morgendlichen Update zum Krieg in Gaza unseren Korrespondenten dazu gehört. Und der berichtete, wie dort im Schritttempo Fahrzeuge, Pferdekarren und Menschen zu Fuß versuchen, aus der größten Stadt im Gazastreifen herauszukommen.
Genau, und jetzt hat Israel offenbar darauf reagiert und seit dem Mittag eine neue Fluchtroute geöffnet. Sie werde aber nur für 48 Stunden offen bleiben und am Freitagmittag dann wieder geschlossen werden. Das hat heute ein Militärsprecher klargestellt.
Hilfsorganisationen fordern allerdings mehr, nämlich ein Eingreifen der Weltgemeinschaft in Gaza.
Ja, und das auch als Reaktion auf den Bericht der UN-Untersuchungskommission. Darüber haben ja gestern hier auch schon unsere Kollegen gesprochen, die zu dem Schluss gekommen ist, dass Israel im Gazastreifen Völkermord an den Palästinenserinnen und Palästinensern verübt. Anschuldigungen, die Israel als gefälscht zurückgewiesen hat. In einer Mitteilung weisen mehr als 20 Hilfsorganisationen, wie etwa Ärzte ohne Grenzen, auf die katastrophale Lage in Gaza hin.
Und was fordern diese Hilfsorganisationen jetzt?
Sie wollen, dass die internationale Gemeinschaft handelt. Die Staaten müssten alle Mittel einsetzen, politische, rechtliche und wirtschaftliche, um in diesem Krieg zu intervenieren.
Wirtschaftlich versucht ja gerade die EU-Kommission, Druck auf Israel auszuüben.
Dazu hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas heute eine Liste von möglichen Sanktionen vorgestellt. Was auf dieser Liste steht, hat meine Kollegin Sabine Rhein auf NDR Info unsere Korrespondentin Helga Schmidt gefragt.
Ja, an erster Stelle Wirtschaftssanktionen. Sie schlägt vor, dass Israel nicht mehr die Handelserleichterungen bekommt, die es seit ungefähr 20, 25 Jahren hat. Das wird dazu führen, dass bestimmte Produkte, vor allen Dingen Agrarprodukte, Gemüse und Obst teurer werden, weil Zölle draufkommen. Und die zweite Gruppe von Sanktionen, die betrifft einzelne Menschen. Einmal zwei rechtsextreme Mitglieder der Regierung von Netanjahu und dann auch einige gewalttätige Siedler im Westjordanland. Die sollen bestraft werden, zum Beispiel, wenn sie Geld oder Vermögen in der Europäischen Union haben, dass sie nicht mehr drankommen und dass sie auch nicht mehr einreisen dürfen in die Europäische Union.
Und ist nicht interessant auch, was nicht auf der Liste steht?
Ja, also das ist deshalb interessant, weil wenn man alles zusammenrechnet, was draufsteht, dann kommt gar nicht so viel Geld raus. Also wenn man diese ganzen Handelserleichterungen, die abgeschafft werden, wenn man mal versucht, das aufzurechnen, dann ist klar, haben israelische Produkte es in Zukunft schwieriger auf dem europäischen Markt. Die werden teurer, also unattraktiver für europäische Verbraucher. Und da rechnet man mit etwa 200, 220 Millionen Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht so viel, dass die israelische Wirtschaft davon wirklich getroffen wäre. Aber andererseits wird auch in Brüssel darauf hingewiesen, dass man zuletzt sowas mit Syrien gemacht hat, also mit dem Assad-Terrorregime. Und dann wird deutlich, dass das schon eine scharfe Strafe gegen Israel ist, auch was das Ansehen in den internationalen Beziehungen angeht.
Wer in der EU macht Druck, diese Druckmittel gegen Israel auch umzusetzen? Und wer steht auf der Bremse? Deutschland?
Ja, Deutschland steht auf der Bremse, aber nicht alleine. Die EU ist ja gerade in der Frage, wie man es hält mit Israel gespalten, traditionell gespalten. Da gibt es die Länder, die eher auf der Seite der Palästinenser stehen. Frankreich, Spanien an der Spitze, Irland auch und Belgien, einige andere mehr. Auf der anderen Seite nicht nur Deutschland, das immer eintritt für einen vorsichtigen Umgang mit den Beziehungen zu Israel. Das Gleiche macht auch Ungarn, Bulgarien, Österreich. Zeitweilig auch Italien. Man muss sagen, diese Gruppe der Israel unterstützenden Länder, die ist doch in den vergangenen Monaten kleiner geworden. Und das liegt an der humanitären Krise in Gaza. Da sind einige Länder, einige Regierungen doch umgeschwenkt und fordern jetzt schon auch Sanktionen gegen Israel.
Helga Schmidt hat es gerade schon angesprochen. Die deutsche Regierung ist bei den Sanktionen gegen Israel noch zu keiner endgültigen Antwort gekommen.
Nein, da gehen die Meinungen noch auseinander. Jens Spahn von der CDU, den haben wir ja am Anfang schon kurz gehört, er ist eindeutig gegen solche Strafmaßnahmen gegen Israel.
Was ist denn dann die Folge? Kauft nicht mehr bei Juden? Das hatten wir alles schon mal. Wir erleben, dass israelische Künstler nicht mehr auftreten dürfen in europäischen Ländern. In Gent haben wir es gerade gesehen. Gott sei Dank, hier in Berlin war es dann am Montag möglich, für diesen Dirigenten aufzutreten. Wir müssen sehr aufpassen, wie wir diese Debatten führen. Und gerade in Deutschland ist da sehr schnell die Balance weg und es kippt ins Antisemitische. Und deswegen führen wir als Union, führt diese Bundesregierung die Debatte mit der nötigen Balance. Wir wissen, wo der Terror herkommt, aber keinen, auch niemand in der Union, lassen diese brutalen Bilder, auch die humanitäre Lage, unberührt.
Soweit Unionsfraktionschef Spahn im Morgenmagazin von ZDF und ARD. Dagegen fordert der SPD-Politiker Adis Achmetovic, dass Deutschland die Sanktionen gegen Israel unterstützt. Der SPD-Außenpolitiker sagte im Deutschlandfunk, die Ausweitung des Krieges mit dem Einmarsch in Gaza-Stadt sei inakzeptabel und ein weiterer Bruch des Völkerrechts.
Weil Diplomatie mit der israelischen Regierung, mit der Regierung Netanjahus nicht funktioniert, haben wir die Bitte, die Aufforderung an die Bundesregierung, zumindest ihre Blockadehaltung im Rahmen des Europäischen Rates aufzuheben. Keiner verlangt, dass wir die lautesten sind im Einfordern von Sanktionen gegen die israelische Regierung. Aber wir müssen unseren Kurs europäisch anpassen und den Weg frei machen.
Die Maßnahmen, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, die müssen nun vom Rat der EU-Länder gebilligt werden, damit sie in Kraft treten können. Wir werden also sehen, wie sich Deutschland schließlich dazu verhalten wird.
Der Druck auf Israels Regierung wird also weiter erhöht. Die Kritik am Vorgehen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Gaza-Krieg geht weiter. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es war die Terrorgruppe Hamas, die Israel angegriffen hat, immer noch Geiseln im Gazastreifen festhält. Und daher auch die Frage an unseren Korrespondenten Julio Segador, wie es in Israel wahrgenommen wird, dass sich der Appell aufzuhören, vor allem an Israel richtet, nicht aber an die Hamas, die Waffen niederzulegen und Geiseln freizulassen.
Das ist eben auch etwas, was hier immer wieder kommuniziert wird von Seiten der Regierung, dass man zwar jetzt Israel mit Sanktionen überzieht, aber dass eben auch die Hamas nicht genannt wird. Etwa gestern in dem Bericht der UN-Kommission, wo ja Israel ein Genozid, Völkermord vorgeworfen wird, da kommt die Hamas nicht mal vor. Und das ist etwas, was hier immer wieder thematisiert wird in der Kritik. Und da gab es ja gestern sehr, sehr harsche Äußerungen auch aus dem Außenministerium, wo diesen UN-Kommissionsmitgliedern eben antisemitische Neigungen vorgeworfen wurde. Israel steht isoliert da. Man sieht es, dass Israel isoliert ist. Und Benjamin Netanyahu hat so etwas wie, ja, wie eine Trotzreaktion gezeigt. Er hat gestern gesagt, wir sind jetzt Sparta. Also er sieht Israel im Jahr 2025 wie diese militärisch geprägte Gesellschaft im alten Griechenland, die ja für sich alleine stand, die gegen alle gekämpft hat. So sieht er sich. Tatsache ist, Israel hat eigentlich nur noch die Vereinigten Staaten an seiner Seite. Es ist die einzige Macht, die wirklich noch zu Israel steht. Aber man kann natürlich auch sagen, solange die USA an der Seite Israels stehen, hat es diplomatisch und militärisch wenig zu befürchten.
US-Präsident Donald Trump, der ist gerade in Großbritannien. Ein Besuch, auf den er sich gefreut hat.
Ja, und dort wird er ja auch heute im wahrsten Sinne des Wortes hofiert. Heute Mittag wurde Trump auf Schloss Windsor von Prinz William und Prinzessin Kate sowie vom Königspaar Charles und Camilla empfangen. Und eine Kutschfahrt, die gab es auch für Trump.
Ja. Auf jeden Fall viel royaler Glanz für den Gast aus den USA. Und das ist sogar schon der zweite Staatsbesuch von Trump in Großbritannien. Diese Ehre wurde bislang noch keinem anderen dort erwiesen.
Und das zeigt doch, wie sehr sich die Europäer gerade um Trumps Gunst bemühen. Und ja, damit sind wir schon beim Krieg gegen die Ukraine. Denn neben Glanz und Pomp soll es bei diesem Staatsbesuch in Großbritannien auch politische Gespräche geben. Die stehen morgen an.
Die Europäer interessiert natürlich, wie Trump aktuell zur NATO steht und wie weit er mit seiner Unterstützung geht. Und dazu habe ich heute früh ein interessantes Interview auf NDR Info gehört mit einer Expertin für transatlantische Sicherheitsbeziehungen. Eileen Matley von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht es als ein positives Zeichen, dass Trump vor ein paar Tagen Russland zum ersten Mal als Aggressor im Krieg gegen die Ukraine bezeichnet hat. Das war nach den Drohnenangriffen Russlands auf Polen. Und auf die Frage von meinem Kollegen Stefan Schlag, welche Strategie Trump wählen wird, um den Krieg zu beenden, da sagte Eileen Matley:
Ich gehe stark davon aus, dass die Europäer zumindest auf ihn versuchen werden einzuwirken, insofern als er mit seinen sehr starken und zum Teil harten Worten gegenüber Russland auch ernst macht, beispielsweise Sanktionsdrohungen nochmal zu überdenken und diese auch dann umzusetzen. Ähnliches gilt für die Frage, ob die USA weiterhin und auch nochmal verstärkt die Ukraine vielleicht militärisch unterstützen und auch ein bisschen klarer und deutlicher formulieren, wie sie sich Sicherheitsgarantien für die Ukraine vorstellen könnten, weil das ist natürlich ein ganz großes Anliegen, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die Europäer, dass die USA mit an Bord sind. Ob Trump tatsächlich eine Strategie verfolgt, das halte ich für etwas waghalsig zu sagen, weil bisher keine eindeutige Strategie erkennbar war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Trump mittlerweile etwas offener ist und empfänglicher für Argumente der Europäer.
Ganz aktuell muss ja auch Europa etwas tun, glaube ich, ganz unabhängig davon, wie jetzt Trump weiter agieren wird, ob er eine Strategie entwickelt oder nicht. Es geht nämlich auch darum, Russland zu begegnen. Wir haben es gerade erlebt, Russland und Belarus, großes Manöver abgehalten mit 100.000 Soldaten, wie Putin stolz hervorhebt. Dazu noch die Drohnen, die ja Russland in NATO-Gebiet nach Polen, Rumänien geschickt hat. Und da muss man sich ja fragen, was kann denn die NATO tun, die Abschreckung gegenüber Moskau für eine weitere Eskalation zu erhöhen?
Kurzfristig ist ganz wichtig und auch sinnvoll, dass die NATO bzw. ihre Mitgliedstaaten, zum Beispiel auch Deutschland, angekündigt haben, den Luftraum über Polen noch stärker zu überwachen, als sie das bisher getan haben. Das ist ganz sinnvoll und muss auch so umgesetzt werden. Etwas mittel- und langfristiger betrachtet ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Verteidigungspläne, die NATO schon vor einigen Jahren nach 2022 auf den Weg gebracht hat, auch mit Leben gefüllt werden. Also das sind zum Teil zumindest noch Pläne auf dem Papier. Zum Teil sind sie auch schon etwas mehr gefüllt mit tatsächlichen, mit der Hinterlegung von Material und Soldaten. Aber das ist nun, also diese Entwicklung ist noch nicht am Ende. Das heißt, da müssen die Mitgliedstaaten, vor allen Dingen die Europäer und nicht zuletzt Deutschland, noch deutlich mehr liefern, um Russland zu signalisieren, dass die NATO es mit ihrer Abschreckung und mit ihrem Abschreckungsdispositiv ernst meint und im Zweifel auch in der Lage wäre, nicht nur abzuschrecken, sondern wenn die Abschreckung versagt, auch in der Lage wäre, NATO-Territorium zu verteidigen.
Soweit also die Einschätzung der Expertin für transatlantische Sicherheitsbeziehungen, Eileen Matley.
NATO-Territorium verteidigen, ja, dazu gehört auch Deutschland. Und seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine gibt es die Sorge, dass Russlands Präsident Putin nicht in der Ukraine Halt machen könnte, besonders natürlich in den unmittelbaren Nachbarländern der Ukraine, aber auch eben hier bei uns in Deutschland. Und ein Thema, das bei allen Kriegen präsent ist, ist auch die medizinische Versorgung, die Situation der Kliniken.
Klar, denn gerade für die Zivilbevölkerung sind die Krankenhäuser dann ja besonders wichtig. Wie katastrophal die Versorgung der Patienten oft ist, darüber wird immer wieder berichtet aus der Ukraine und auch aus Gaza. Und auch wenn das für uns hier in Deutschland doch recht weit weg scheint, wie gut wir hier auf Krisen oder Katastrophen vorbereitet sind, ist immer wieder Thema. Vergangene Woche gab es ja erst den bundesweiten Warntag wieder, an dem auch mein Handy laut wurde, wie Millionen andere auch. Deins ja wahrscheinlich auch, hoffe ich zumindest.
Ich muss sagen, nein.
Okay, oh, da hat es nicht
meins
geklappt.
Meins tatsächlich nicht.
Aber Millionen andere, die wurden richtig laut. Und die Sirenen haben ja auch bestimmt viele gehört. Und jetzt haben die Kollegen von Panorama 3 recherchiert, wie gut Krankenhäuser im Norden für den Zivilschutz ausgerüstet sind und haben auch mit einer Ärztin gesprochen, die schon nahe der Front in der Ukraine im Einsatz war.
Die Notärztin Diana Podolska fährt regelmäßig ins Kriegsgebiet in die Ukraine, in der sie geboren und aufgewachsen ist. Sie hilft dabei, verletzte Soldaten so weit zu stabilisieren, dass sie lebend das nächste Krankenhaus erreichen. Dafür werden getarnte Räume unter der Erde genutzt. Die russischen Waffensysteme sind nur wenige Kilometer entfernt. Einschläge ständig zu hören, erzählt Diana Podolska.
Umso mehr Bedeutung haben diese getarnten Räume, diese Kellerräume. Wir müssen unter der Erde arbeiten, sonst funktioniert das nicht. Man wird eingegriffen.
Ihre Erfahrungen in der Ukraine verändern ihren Blick auch auf deutsche Krankenhäuser. Sie befürchtet, dass die nicht wirklich darauf vorbereitet sind, was Krieg bedeuten kann.
Das ist schon für Mediziner präsent, ja, dass die Bedrohung da ist, die Bedrohungslage. Man kann sich das halt nicht so gut vorstellen, was das bedeutet. Aber ich konnte mir das auch nicht gut vorstellen, bevor ich in die Ukraine gegangen bin.
In der Innenstadt von Osnabrück liegt das Marienhospital. Mit dem technischen Leiter Stefan Meyer sind wir im Keller des Hauses unterwegs.
Man muss einfach mögliche Bedrohungen sich mal überlegen und gucken, sind wir da gut aufgestellt, ne?
Der NDR hat alle Krankenhäuser im Norden mit mehr als 100 Betten angefragt, wie sie sich auf ihre Rolle im Falle eines Krieges vorbereiten. Ungefähr ein Viertel hat geantwortet. Auch das Marienhospital in Osnabrück. Schutzräume, in denen im Falle eines Angriffs weiter operiert werden könnte, gibt es hier nicht. Und sie können auch nicht eingerichtet werden, erzählt Daniel Bosk. Er leitet das Notfallzentrum des Marienhospitals.
Käme es hier zu einem Angriff auf das Gebäude oder auf die Stadt, dann müsste man zumindest in Teilen von einer Evakuierung sprechen. Dann müssen wir hier raus.
So sieht es derzeit in vielen norddeutschen Kliniken aus. 55% der Krankenhäuser können absehbar ihre Gebäude nicht besser schützen. Nur 20% der Kliniken planen das. 25% machen dazu keine Angaben. Der Grund? Naheliegend, erklärt Daniel Bosk.
Baulich sowas umzusetzen, da ist man direkt im Millionenbereich, ne? Und das Krankenhauswesen ist im Moment in den meisten Bereichen defizitär, ist unterfinanziert.
Viele Krankenhäuser, die an der NDR-Umfrage teilgenommen haben, kritisieren, dass sie die Vorbereitung auf einen Zivilschutzfall aus dem eigenen Budget finanzieren sollen. Zum Beispiel Großübungen, um das Personal mental auf einen möglichen Zivilschutzfall vorzubereiten. Die sind wichtig, erklärt Professor Thomas Wurmp. Katastrophen und Krankenhäuser sind sein Spezialgebiet. Aber die Kosten für solche Übungen sind sehr hoch.
Es gibt hier Schätzungen und Berechnungen. Wenn man tatsächlich den Betrieb eines Krankenhauses für eine Übung unterbricht, dann hat man den Ausfall der Versorgung an diesem Tag schon alleine zu berechnen. Wenn man dann noch Personalansatz, Materialansatz, Vorbereitung und Nachbereitung mitnimmt, geht das in die 100.000 Euro.
Am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, einem der größten Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern, ist die letzte Großübung schon einige Jahre her. Der ärztliche Leiter, Professor Jens-Peter Keil, würde gerne häufiger üben. Aber bei der Kostenübernahme fühlt er sich von der Politik alleingelassen.
Wenn wir jetzt zusätzliche Aufgaben wahrnehmen, dann muss das auch gegenfinanziert sein. Dann möchten die Mitarbeiter, die dann hier vielleicht am Sonnabend üben wollen, natürlich das auch als Arbeitszeit vergütet wissen.
Wer sollte das bezahlen aus Ihrer Sicht?
Na, derjenige, der sich das wünscht. Derjenige, der es bestellt, der muss auch bezahlen.
Also der Bund?
Ja, oder das Land.
Eine finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser ist nach unserer Recherche bisher in keinem Bundesland abschließend geklärt. Daher ist derzeit offen, wie gut sich Kliniken auf einen möglichen Zivilschutzfall werden vorbereiten können.
Soweit die Recherchen von Alexa Höber und Nils Haber von Panorama 3 und die gesamte Fernsehreportage, die gibt's übrigens auch in der ARD-Mediathek zu sehen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Janine Albrecht aus der Nachrichtenredaktion.